ARD.
Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Ukraine fordert mehr Waffen und blickt mit Sorge auf die US-Präsidentschaftswahl im Herbst. Die EU-Kommission zieht Konsequenzen aus der Ukraine-Politik Ungarns und ordnet einen Boykott an. Und Tourismus trotz Krise im Nahen Osten. Deutsche machen wieder Urlaub in Ägypten. Das sind einige unserer Themen heute am Dienstag, den 16. Juli um 7.30 Uhr. In der Ukraine gehen die russischen Angriffe weiter. Kiew hat deswegen erneut weitere Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot gefordert. Mindestens 25, so lautet die dringende Bitte. Und möglichst schnell. Die Ukraine weiß, ihr könnte die Zeit weglaufen. Und zwar mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahlen im Herbst. Denn gewinnt Donald Trump, wird sich die Ukraine-Politik der USA vermutlich grundsätzlich ändern. Das ist klar, spätestens seit Trump jetzt auf dem Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee seinen Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten vorgestellt hat. J.D. Vance erklärt der Gegner des US-Engagements für die Ukraine. Isabel Karas stellt den Senator aus Ohio vor.
J.D. Vance war nicht immer ein Fan von Donald Trump.
I'm a never Trump guy. I never liked him.
Trump käme für ihn niemals in Frage, den habe er noch nie gemocht. Diesen Ausschnitt aus einem Interview im Oktober 2016 musste J.D. Vance sich in den letzten Jahren sehr häufig anhören. Bei anderen Gelegenheiten hatte er Trump sogar öffentlich als Idioten bezeichnet oder ihn in einer privaten Nachricht Amerikas Hitler genannt. Sein Sinneswandel kam ungefähr 5 Jahre später, 2021, mit dem Start seiner eigenen politischen Karriere.
The president is right. I wasn't always nice, but the simple fact is, he's the best president of my lifetime and he revealed the corruption in this country like nobody else.
Donald Trump habe recht. Er sei zwar nicht immer nett zu ihm gewesen, erklärte J.D. Vance hier bei einer Wahlkampfveranstaltung 2022, aber Tatsache sei, Trump ist der beste Präsident, den ich je erlebt habe. Er hat wie kein anderer die Korruption in den USA aufgedeckt. Vor allem dank Trumps Unterstützung wurde der damalige Außenseiter Vance im gleichen Jahr für seinen Heimatbundesstaat Ohio in den US-Senat gewählt. Es war sein erster Wahlkampf. Geboren wurde James David Vance, kurz J.D., 1984 in der kleinen Stadt Middletown im Rust Belt, dem Rostgürtel der ältesten und größten Industriegegend der USA.
I came from a southern Ohio steel town.
Ich komme aus einer Stahlstadt in Ohio, erzählte Vance hier 2016 bei einem TED-Talk bei YouTube. Einer Stadt, die wirklich zu kämpfen habe. Auf eine Art und Weise, die bezeichnend sei für die Kämpfe der amerikanischen Arbeiterklasse. Heroin, häusliche Gewalt und Scheidungen hätten Familien auseinandergerissen. Das habe auch sein Leben beeinflusst.
That really affected my life.
Sein Großvater war viele Jahre lang Alkoholiker, seine Mutter von verschiedenen Drogen abhängig. Dass es für ihn anders lief, verdankt J.D. Vance seiner Großmutter, die er Mammon nennt, wie er hier bei NPR erzählte.
The first time she realized that I was hanging out with the wrong kids, she actually told me, "Look, J.D., I'll give you a choice. You can either stop hanging out with these kids or I'll run them over with my car."
Als seine Oma zum ersten Mal bemerkte, dass er mit Kindern unterwegs war, die Drogen nahmen, habe sie zu ihrem 12- oder 13-jährigen Enkel gesagt, hör zu, J.D., entweder hörst du auf, dich mit denen abzugeben oder ich überfahre sie mit meinem Auto. Später ging Vance zum US Marine Corps, studierte unter anderem an der Elite-Universität Yale Jura und arbeitete in San Francisco für eine Investmentfirma. Bekannt wurde er in den USA 2016 durch sein Buch Hillbilly Elegy, in dem er von seiner Kindheit und Jugend erzählt. Hillbilly heißt so viel wie Hinterwäldler. Die deutsche Version hat sogar Bundeskanzler Olaf Scholz zu Tränen gerührt, wie er letztes Jahr in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung verriet. Politisch haben Scholz und Vance allerdings gar nichts gemeinsam. Trumps neuer Running Mate ist gegen das Recht auf Abtreibung, hat sich gegen die finanzielle Unterstützung der Ukraine ausgesprochen und ist der Meinung, Trump sei 2020 der Wahlsieg geklaut worden. Sollten die Republikaner im November gewinnen, wäre J.D. Vance mit 39 Jahren einer der jüngsten Vizepräsidenten in der US-Geschichte.
Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon mehr als 2 Jahre. Zu einer möglichen zweiten Friedenskonferenz will der ukrainische Präsident Selenskyj nun auch russische Vertreter einladen. Und die Vereinigten Staaten unterstützen den Vorschlag. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte, es sei die Entscheidung der Ukraine, wann und wie sie diplomatische Verhandlungen unternimmt. In jedem Fall unterstütze man die Regierung in Kiew. Selenskyj hatte eine zweite Friedenskonferenz für die Zeit ab November in Aussicht gestellt. Zum ersten Friedensgipfel im Juni in der Schweiz war Russland nicht eingeladen. Eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg ausloten, mit dieser Mission ist ja zuletzt auch Ungarns Ministerpräsident Orbán in die Schlagzeilen geraten, weil er sich dazu mit Wladimir Putin, Xi Jinping und Donald Trump getroffen hatte, und zwar unmittelbar nachdem Orbán die EU-Ratspräsidentschaft übernommen hatte. In der Europäischen Union kamen diese Alleingänge in der Ukraine-Politik gar nicht gut an. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat jetzt sogar mit einer Boykottentscheidung reagiert. Was das genau bedeutet, erklärt Katrin Schmidt.
Die EU-Kommissarinnen und Kommissare bleiben also fort an den Ratstreffen in Ungarn fern. Diese Entscheidung steht. Nun prüfen auch einige EU-Staaten die Boykottoption. Litauen und Schweden haben bereits angekündigt, keine Ministerinnen und Minister zu den informellen Räten zu schicken. Andere, vor allem nord- und osteuropäische Länder, möchten diesem Schritt offenbar folgen. Ob es auch für die deutschen Ressortchefs eine einheitliche Linie geben wird, ist noch unklar. Der informelle Rat der Innen- und Justizminister Anfang kommender Woche in Budapest könnte ein erster Testfall werden. Die Empörung der Vertreter Ungarns ließ nicht lange auf sich warten. Der Minister für europäische Angelegenheiten wirft der EU Rosinenpickerei vor. Die Kommission könne sich nicht die Institutionen und Mitgliedstaaten aussuchen, mit denen sie zusammenarbeiten will. Das sei inakzeptabel und widerspreche dem Wesen der europäischen Zusammenarbeit, schrieb eine Parteikollegin von Regierungschef Orbán auf X, ehemals Twitter.
Und wir blicken in den Nahen Osten. Während Israels Militär im Gazastreifen weiter in heftige Kämpfe mit der islamistischen Hamas verwickelt ist, müssen die Soldaten im Norden wieder Beschuss der Terrororganisation Hisbollah aus dem Libanon abwehren. Die Armee teilte mit, es seien rund 20 Geschosse aus dem Nachbarland Richtung Israel abgefeuert worden. Israels Raketenabwehrsystem habe die meisten aber abgefangen. Israel und die Hisbollah liefern sich seit Beginn des Gazakriegs nahezu täglich Gefechte. Israel will, dass sich die Hisbollah hinter den 30 Kilometer von der Grenze entfernten Litani-Fluss zurückzieht, so wie es eine UN-Resolution vorsieht. Die vom Iran unterstützte Miliz will mit dem Beschuss aber erst aufhören, wenn es einen Waffenstillstand im Gazastreifen gibt. Der ist allerdings bislang nicht in Sicht und das hat auch Auswirkungen auf die Nachbarländer, zum Beispiel auf den Tourismus in Ägypten. Nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober waren die Buchungen regelrecht eingebrochen. Dramatisch für Ägypten, denn das Land lebt quasi vom Tourismus, besonders auch von deutschen Urlaubern. Aber die kommen jetzt offenbar wieder. Laut dem Deutschen Reiseverband zählt Ägypten in diesem Sommer zu den 4 beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen. Haben die Touristen keine Angst mehr vor dem Nahostkonflikt? Anna Osius berichtet.
Entspannt flanieren Urlauber durch die kleine Fußgängerzone von Ägyptens Badeort El Guna am Roten Meer. Bei über 40 Grad Hitze locken Bars mit Erfrischungsgetränken. An der Eisdiele hat sich eine Schlange gebildet. Davor sitzt Erich aus Berlin, braun gebrannt. Er macht mit seiner Familie Sommerurlaub in Ägypten.
Ja, wir haben ja all inclusive. Also man kann auch anständig Bier trinken als Berliner.
Zweifel am Urlaubsglück angesichts des nahen Nahostkriegs in Gaza und der Angriffe der Houthi auf Schiffe im Roten Meer hat Erich nicht.
Ja, wir sagen hier wegen Krieg, aber wir sind da weit ab. Ist ja nicht so, dass wir da nur unmittelbar in der Nähe sind.
Auch Katrin, Ralf und Mirko aus dem Erzgebirge hatten keine Bedenken, in Ägypten Urlaub zu machen.
Man fühlt sich ja sicher, es gibt hier nichts. Die Leute sind nett.
So Angst hat man eigentlich keine von dem Urlaub?
Ja, und irgendwas passieren kann ja auch woanders auf der Welt.
Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem Ausbruch des Gazakriegs war der Tourismus in Ägypten spürbar eingebrochen. Immerhin grenzt der Gazastreifen unmittelbar an Ägypten. Das wirtschaftlich eh schon angeschlagene Land ist auf die Einnahmen aus dem Tourismus dringend angewiesen. Tourismus macht in Ägypten 12% des Bruttoinlandsprodukts aus. 15 Milliarden US-Dollar verdiente das Land im vergangenen Jahr mit den Urlaubern. Mittlerweile habe sich das Tourismusgeschäft wieder normalisiert, erklärt Thorsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband.
Wir sehen, dass Ägypten weiterhin zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen gehört. In diesem Sommer steht es in der Gunst an 4. Stelle. Schon in den Osterferien war es an Nummer 1, das beliebteste Reiseziel.
15 Millionen Touristen aus aller Welt kamen im vergangenen Jahr nach Ägypten, jeder 10. davon aus Deutschland. Für dieses Jahr hatten die Ägypter eigentlich auf eine Umsatzsteigerung gehofft. Jetzt sind sie froh, dass es nicht zum dramatischen Einbruch kam. Der stellvertretende Tourismusminister Ahmed Youssef vor kurzem in einem ägyptischen Fernsehsender.
In allen Nachbarländern sind die Touristenzahlen wegen der regionalen Probleme eingebrochen. Aber bei uns nicht. Denn nach dem 7. Oktober haben wir zügig unsere internationalen Partner kontaktiert und ihnen schriftlich gegeben, dass wir bereit sind, die Risiken mitzutragen, damit Flüge und Buchungen nicht storniert werden.
Krisenmanagement sind die Ägypter gewöhnt, nach zahlreichen Einbrüchen im Tourismus in den vergangenen Jahren. Erst Unruhen im Land, dann Corona, jetzt Gaza. Die belgische Touristin Hélène will sich von der Gewalt in der Region nicht abschrecken lassen.
Sonst würden wir ja das Spiel der Extremisten mitspielen. Nein, ich reise weiter. Solange es keine offizielle Reisewarnung gibt, habe ich keine Angst.
Und Rieke aus Berlin sieht das ganze Thema ziemlich pragmatisch.
Also ein Thema ist es auf jeden Fall, aber da mein Vater uns eingeladen hat.
Also wenn der Papa sagt, wir fahren,
genau,
fahren wir auch.
So sieht's aus, ja.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.